Ich war letztes Wochenende über Pfingsten an einer Konferenz in Bern von Bill Johnson. Und ich habe nicht so recht gewusst, was mich genau wird erwarten. Aber es war sehr eindrücklich zu erleben, wie viele Heilungswunder wir dort in dieser Konferenz erlebt haben. Ich bin manchmal ein bisschen skeptisch oder ein bisschen kritisch, wenn es da so darum geht, zu beten für Kranke, und dann sind alle immer gerade geheilt, und ich bin auch nicht ganz so sicher, ob jetzt die wirklich geheilt sind, oder ob das mehr so ein bisschen im Einfluss von dieser Stimmung ist, wo jetzt da die Leute das Gefühl haben, sie sind geheilt. Aber es ist nachher, was mich am meisten beeindruckt hat, es war eigentlich Zeugnis gewesen, wo Leute nachher auf die Bühne führen, sie erzählen, was jetzt Gott da hat. Und das eine Beispiel, das hat mich sehr berührt, das war einfach so gewesen, er war ein junger Mann gewesen, der gesagt hat, er hätte so bei einem Gürtel probiert, hat ihr Kreuzband gerissen, die Knie kaputt und eine riesen Sache. Und sie hat dann immer Schmerzen, nicht mehr können die Knie runtergehen und einfach ein Zeug seit 2 Jahren. Sie konnte keinen Sport mehr machen im Job. Und man hat gebetet für ihn, also unter anderem, man hat ihm selbst gedient, die Gebetszeiten gehabt, die Kranke. Und dann ist er vielleicht auch erzählen, wie Gott ihn geheilt hat. Und also, was mich beeindruckt hat, ist, dass dieser Mann eine Freude hatte, eine Begeisterung hatte, demonstriert hat, wie das jetzt geht und wie er wieder kommen wechselt. Und das war dann schon stark gewesen. Ich könnte jetzt noch ganz viel Angst erzählen, aber es geht darum, es ist wie eine Frucht, wo ein Kundschafter vom Volk Israel, das verheißene Land, sind alles Kundschaften, die haben ja etwas von dieser Frucht, von diesem verheißenen Land mitgebracht. So riesige Trübel, die sie dem Volk gezeigt haben und gesagt haben, schaut, diese Früchte wachsen da in diesem verheißenen Land. Und das ist einfach eine Ermutigung, in das verheißene Land nachher zu gehen, wenn man sieht, was dort für ein Segen, was dort für tolle Sachen sind. Und mir ist es ein bisschen so vorgekommen, als ich an der Konferenz war, der Bill Johnson, der kommt ja von Redding, von Kalifornien, USA, und dort haben sie in der Gemeinde schon seit manchen Jahren sind sie dran, eben Kultur aufzubauen von Jüngerschaft, von Sohnschaft, von einer Kultur von Ehre. Und in einer ganz verbindlichen Lebensgemeinschaft, wo ich merke, das ist eine Frucht, die daraus herausfließt. Das hat mich sehr ermutigt, auch für uns hier, wo wir merken, wir sind auch an diesen Werten dran. Und die Zeichen, die da folgen werden, denen, die glauben sind, sie werden Hände auf Kranke legen und sie werden gesund werden, sie werden dort aufdecken. Und das hat Jesus gesagt, Zeichen werden folgen. Also wir müssen uns nicht auf die Zeichen und auf die Wunder fokussieren, sondern wir fokussieren uns auf Jesus. Und Zeichen und Wunder werden folgen. Am Ende brauchen wir so ein Gesehen von so einer Frucht, dass wir motiviert sind, den Preis zu zahlen. Das Volk Israel hat nämlich in dieser Wüste ohne Preis müssen zahlen. Es war nicht ganz ein einfacher Weg dorthin. Und das wollen wir heute Morgen miteinander ein bisschen anschauen. Der Titel von der Predigt heisst die Fähigkeit nachzufolgen. Und wir schauen das Leben vom Josua an. Christine hat es schon gesagt. Das kommt noch in Sinn, wenn ihr das Leben vom Josua denkt. Das hat er. Jericho-Robert, ja. Was
noch? Er ist
einer von diesen Kundschaften. Er war einer von diesen 12, ja.
Er hat gegen
Amalek gekämpft. Also, dann hat er Mose da nicht mehr so getan. Genau. Und das ist noch so ein Sinn, Joshua, denken wir so.
Also, er hat auch den Zuspruch von Gott bekommen, das ist der Mut.
Genau, ja. Josua 1, Vers 9, da wird immer gesagt, bis mutig, bis standhaft, bis entschieden, bis treu, ich bin bei dir. Genau.
Er
ist mit dem Mose-Engel unterwegs. Mit dem
Mose-Engel
unterwegs, ja.
Jetzt
verheißt er, warum
nicht
zu sehen? Warum? Warum? Josua, jetzt sehen wir Mose nicht zu sehen. Josua war der, der das Volk in das verheißene Land hineingeführt hat. Der war, der das Volk über den Jordan übergeführt hat. Der war, der die befestigten Städte mit der Hilfe von Gott erobert hat. Die Völker, die in diesem Land sich vertrieben hat. und dem Volk, jedem Stamm, sein Erbe hat ausgeteilt. Oder das ist doch das, wo man so denkt, wenn man Josua denkt, das ist ein ganzes Buch nach ihm benannt, wo Josua im Alten Testament und die Geschichte drin geschrieben sind. Und es gibt ja heute so eine Art eine prophetische Verheißung, dass jetzt die Josua-Generation werden aufstehen. Eben die Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat, in die Sichtbare bringen. Oder wenn du schon zu einer Josua-Generation gehören, die hilft, das verheißene Land einzunehmen, das Erbe in Anspruch zu nehmen, die Finden zu vertreiben, die geistlichen Finden, oder das Land zu erobern und das Königreich von diesem Gott zu etablieren, sichtbar zu machen. Wünschen wir uns das? Halleluja. Ich glaube, ja, es ist wirklich ein Wunsch von Gott, dass wir die Josua-Generation sind, dass wir das Land können, dass wir das Erbe können in Anspruch nehmen. Wir haben ja gesehen, wenn wir Söhne von Gott sind, dann sind wir solche, also wir Reife sind, die das Erbe können empfangen. Und wir sehen jetzt aber auch, was es der Josua gekostet hat, dass er an den Platz, an die Position gekommen ist. Wir gehen jetzt mal 40 Jahre zurück und schauen, wie die Karriere sozusagen vom Josua angefangen hat. Und die erste Bibelstelle, die wir zusammen lesen, ist aus dem 2. Mose 17, 9 bis 16. Ihr müsst nicht unbedingt in euren Bibeln nachschlagen, wenn ihr nicht wollt. Ich habe den Bibeltext jeweils eingeblendet, ist aus der Luther-Übersetzung. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel, wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer, darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch das Schwert des Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Das ist eine der ersten Stellen, wo der Josua überhaupt in Erscheinung tritt. Wir werden es dann nachher noch sehen. Der Josua ist ganz ein junger Mann gewesen, noch zu dieser Zeit. Und ihn hat der Mose erwählt, oder wir dürfen davon ausgehen, dass der Josua schon vorher eben ein Freund von Mose war, mit dem Mose unterwegs war, ein Vertrauter von Mose. Und darum gibt der Mose ihm, dem Josua, den Auftrag: Gang, such den Mann und kämpf gegen das Volk. Weil der Herr hat Mose die Anweisung gegeben, dass sie sollen kämpfen, und hat ihm auch die Verheißung gegeben, dass sie können siegen. Und jetzt das Interessante: Josua tat, wie Mose ihm sagte. Besiegen durch Gehorsam ist hier die Überschrift. Also er hat gelernt, zu folgen. Es war nicht Josua seine Initiative gewesen. Es war nicht Josua seine Idee gewesen. Kommen wir den Amalekiten, geben wir mal auf den Deckel. Dann zeigen wir, was durchgeht. Hier, die müssen nicht meinen, sie können da kommen. Jetzt gehen wir mal. Er hat gelernt, schon von jung an, auf das Wort von Mose hin zu reagieren und das zu tun, was der Mose ihm durch Gott an Auftrag gegeben hat. Und wir sehen nachher auch, dass es ohne geistlichen Kampf war, der hier stattgefunden hat. Es war eben nicht nur einfach ein Krieg gewesen, weil immer, wenn der Mose seine Hände aufgehoben hat und Gott damit gepriesen hat, sie die Israeliten stärker gewesen. Und jedes Mal, wenn er müde geworden ist und die Hände nicht sinken, sind wieder die Amalekiter stärker gewesen. Es ist also ein Bild hier von einem geistlichen Kampf, der eigentlich in der unsichtbaren Welt stattfindet, wo aber der Josua der ist, der wie an vorderster Front im Auftrag von Gott, im Auftrag von Mose hier
gekämpft und der Mose, der mit dem Aaron und dem Hur zusammen in der unsichtbaren Welt den Sieg eigentlich erringen. Und tatsächlich darf er nachher erleben, durch den Gehorsam, den er hat, der Josua, Mose und Gott gegenüber, dass nachher der Sieg kommt. Und jetzt ist ein interessanter Vers da im Vers 14, vielleicht seht ihr nicht alle, ist da zu unterst. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Wir werden nachher noch sehen, dass der Josua ein Schüler, ein Jünger, ein Diener von Mose war. Ein geistlicher Sohn von Mose war. Und Gott sagt hier Mose, das ist wichtig, schreib das auf und präg es dem Josua ein, was hier gegangen ist. Dass er sich daran erinnern und kann lernen, wie die Ordnungen von Gott gehen. Vielleicht ganz kurz noch einmal das Umfeld. Das Volk Israel war in dieser Wüste unterwegs und hat gejammert, weil sie kein Wasser hatten. Also das ist nicht das erste Mal, wo sie gejammert haben. Sie haben eigentlich immer gejammert, haben immer etwas auszusetzen gehabt, sind unzufrieden gewesen, weil sie kein Wasser hatten in dieser Wüste. Und es heisst, nachher an einem anderen Ort, das hat Katrin vorher gesagt, der Josua oder Kaleb sind ja von diesen 12 Kundschafter gewesen, die das Land erkunden. Und 10 von diesen Kundschafter haben ja dann einen negativen Bericht gebracht. Haben nachher gesagt, ja, es ist schon ein reiches Land, wo Milch und Honig fließt. Aber die befestigte Städte und das Riesen und ja, das ist unmöglich für uns, das Land einzunehmen. Und haben damit sehr viel Unglauben. Wir kommen dann auch noch auf die Stelle, aber einfach gleich, das ist schnell zum Volk. Sehr viel Unglauben gesagt. Und der Josua oder Kaleb sind die Einzigen gewesen, die gesagt haben, nein, wenn Gott uns das Land gegeben hat, dann werden wir das mit seiner Kraft einnehmen können. Und in diesem Zusammenhang heisst es nachher, sie haben einen anderen Geist gehabt. Der Kaleb hat einen anderen Geist gehabt als die übrigen vom Volk. Der Josua und der Kaleb haben in einem anderen Geist gewesen. Der Josua war nicht einer von denen, der hier mit dem Volk zusammen gejammert hat, weil es kein Wasser hatte. Er hat sich weder vom Jammern vom Volk anstecken noch hat er auf seine persönlichen Umstände geschaut. Ja, der hat noch Durst gehabt. Sondern er hat einen anderen Geist gehabt und konnte gehorsam sein, dem, was der Mose und dem, was Gott sagt. Jetzt das zweite interessante Erlebnis lesen wir im 2. Mose 24, 12 bis 13. Und der Herr sprach zu Mose, komm herauf zu mir auf den Berg und bleib da selbst, dass ich dir gebe die steinernen Tafeln, Gesetz und Gebot, die ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte sich Mose auf mit seinem Diener Josua und stieg auf den Berg Gottes. Habt ihr das gewusst? Der Josua ist mitgegangen auf den Berg. Er ist nicht alleine dort aufgegangen. Der Mose, der Josua ist mitgegangen. Und damit sehen wir schon etwas vom Herz von Josua und auch vom Geist von Josua. Er war dort, wo der Mose war. Er ist dort hergegangen, wo der Mose ist hergegangen. Und wir wissen, sie sind 40 Tage, sie sind nachher auf dem Berg oben gewesen, in der Gegenwart von Gott und haben die Gesetzestafeln, die Gebote empfangen. Und dort haben sie miteinander gespürt, was das Wort von Gott, was die Lehre von Gott, was die Weisungen von Gott sind und haben das empfangen. Wir wissen aber auch, Gott hat die Gebote an Mose offenbart. Aber der Josua war dabei gewesen. Also es ist wichtig zu sehen, ein geistlicher Vater wie der Mose hat seinem geistlichen Sohn, Josua, das Wort, die Lehre weitergegeben, eins zu eins. Und es ist interessant, wir schwenken jetzt schnell ins Neue Testament über. Wir reden hier nicht einfach von einer alttestamentlichen Sache, sondern es ist ein geistliches Prinzip, eine geistliche Wahrheit, die wir im Neuen Testament an vielen Orten auch finden. Eben die Fähigkeit, nachzufolgen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, als er sie gerufen hat, folgt mir nachher. Der Paulus hat den Leuten gesagt, folgt meinem Beispiel nachher. Und dem Timotheus, das war einer von seinen Jüngern, einer von seinen geistlichen Söhnen, in diesen beiden Timotheus-Briefen sehen wir das immer wieder, dass er den Timotheus ermahnt und sagt, halt an der Lehre fest, die ich dir weitergegeben habe. Vergiss es nicht, was ich dir alles gesagt habe, was ich dir zugesprochen habe unter Handauflegung. Und im 2. Timotheus 2, Vers 2 haben wir nachher den berühmten, den bekannten Vers, der sagt, das, was ich dir habe anvertraut, an Wort, an Lehre, das gibt wieder anderen weiter, die auch treu sind, es wieder an andere weiterzugeben. Also hier haben wir etwas von dieser generationsüberschreitenden, überragenden Lehre, die weitergeht von Vater zu Sohn, von Vater zu Sohn. Und es ist aber wichtig, dass der Josua das empfangen kann, dass er eben ganz nach bei Mose ist und mit ihm zusammen in der Gegenwart von Gott ist. Eine nächste Bibelstelle ist 2. Mose 32, 17 bis 24. Als nun Josua das Geschrei des Volkes hörte, also da kommen sie jetzt wieder runter vom Berg, ja, das ist die Situation, sie sind auf dem Berg, jetzt kommen sie runter. Als nun Josua das Geschrei des Volkes hörte, sprach er zu Mose, es ist ein Kriegsgeschrei im Lager. Er antwortete, es ist kein Geschrei wie bei einem Sieg und es ist kein Geschrei wie bei einer Niederlage und ich höre Geschrei wie beim Tanzen. Als Mose aber nahe zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen sah, entbrannte sein Zorn und er warf die Tafeln aus der Hand und zerbrach sie unten am Berge und nahm das Kalb, das sie gemacht hatten und ließ es im Feuer zerschmelzen und zermalmte es zu Pulver und streute es aufs Wasser und gab es den Israeliten zu trinken. Und er sprach zu Aaron, was hat dir das Volk getan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Aaron sprach, mein Herr, lass seinen Zorn nicht, mein Herr, lasse seinen Zorn nicht entbrennen. Du weißt, dass dies Volk böse ist. Sie sprachen zu mir, mache uns einen Gott, der vor uns hergehe. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Gott Mose geschehen ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Ich sprach zu ihnen, wer Gold hat, der reiße es ab und gebe es mir. Und ich warf es ins Feuer, daraus ist das Kalb geworden. Das ist noch lustig, die Formulierung. He? Also es ist so ein kleiner Versuch, sich irgendwie da ein bisschen rauszuschnurren, kommt es einem vor. Oder? Ja, das Volk hat man schliesslich wollen. Die haben gesagt, die sollen. Ja, und nachher habe ich halt gesagt, sie sollen das Gold bringen und ja, das Gold ins Feuer. Da und dann ist plötzlich das Kalb rausgeboren. Plötzlich ist das Kalb aus dem Feuer gekommen. Fast ein bisschen so kommt es ihm vor. Also, wie er sich entschuldigen will, ich habe es eigentlich ja nicht wollen und ich habe es eigentlich ja nicht gemacht, aber die haben wollen. Und es ist interessant, dass Mose zu Aaron sagt, was hat dir das Volk getan, dass du eine so grosse Sünde über sie gebracht hast? Also, er tut hier den Aaron ganz klar verantwortlich machen. Sagt, du hast mit dem eine Sünde über das Volk gebracht. Nicht ein Segen. Jetzt, was hat das mit dem Josua zu tun? Wie hat der Josua dieser Versuchung entgehen, wo der Aaron da drinnen erlegen ist? Er hat dieser Versuchung in dem können entgehen, dass er eben bei Mose war. Und dass er mit dem Mose in der Gegenwart von Gott war. Und somit gar nicht in diesem Bereich von der Versuchbarkeit war. Er war mit dem Mose 40 Tage auf diesem Berg. Und 40, das haben wir letztes Mal schon gesehen, die Zahl 40 ist schon ein Zeichen von Testen, von Prüfen. Jesus war 40 Tage in dieser Wüste, nachdem er getauft worden und erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, hat dort eine Begegnung auch mit dem Teufel gehabt, den er versucht hat. Also die Zeit auf dem Berg, bei aller Herrlichkeit, die sie erlebt haben, war schon eine Zeit von Entbehrung. Wir lesen noch, sie haben nichts gegessen und sie haben nichts getrunken während 40 Tagen. Sie haben also gefastet. Es ist also nicht eine Zeit, wo man eine Party feiert. sondern die Party hat dann darunter nachher stattgefunden, wo sie dann das goldige Kalb umgetanzt sind. Aber durch das, dass der Josua an der Seite von Mose war, dass er nach bei ihm war, war er nicht in dieser Versuchung, das Gleiche zu machen, wie der Aaron gemacht hat. Und ich denke, hier sehen wir wie auch etwas, wo sich wie verschiedene Arten von Leidenschaft eben unterscheiden. Und ich glaube, es ist etwas ganz Aktuelles so für unsere Zeit und für unsere Tage, wo wir uns müssen fragen, was für eine Art von Leidenschaft will Gott vorbringen. Ist es eine Leidenschaft, die wirklich aus der Gegenwart von Gott, Weisung von Gott, dem Vater, zum Volk bringt? Auch wenn die rebellieren, auch wenn die maulen und murren und jammern immer über alles und am liebsten andere Leiter würden wählen und wieder zurück nach Ägypten wetten. Oder ist es eben eine Leidenschaft wie der Aaron, der halt einem Volk zulieb irgendetwas macht, dass die endlich wieder ein bisschen zufrieden sind und dass die wieder ein bisschen happy sind und dass die aufhören immer zu jammern, dass wir wieder mal eine Party können feiern können da unten. Das ist eine riesen Versuchung. Und ich glaube, Gott ist dran, in unserer heutigen Zeit eine Leidenschaft vorzurufen, die sich nicht lässt durcheinander bringen und lässt beirren durch die Wünsche und durch Bedürfnisse und durch Gewohnheiten der Leute, sondern die hören von Gott, was sein Wort und sein Reden ist und das unerschrocken am Volk weitergeben. Ja, es ist eine Versuchung, sich beliebt beim Volk zu machen. Bis dahin, dass man ein Volk zum Götzendienst führt. So stark hat sich der Aaron in einen Kompromiss hineingeführt, dass er am Schluss einen Götz gemacht hat für das Volk. Ja, das ist tragisch. Aber so kommt es raus, wenn Menschen letztendlich, wenn Leiter den Menschen mehr gefallen, als sie Gott gefallen. Wir kommen zu der nächsten Bibelstelle, 2. Mose 33, 7, Vers 11. Mose aber nahm das Zelt und schlug es draußen auf, ferne von dem Lager, und nannte es Stiftshütte. Das ist jetzt also die Stiftshütte von Mose da. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Und wenn Mose hinausging zur Stiftshütte, so stand alles Volk auf und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er zur Stiftshütte kam. Und wenn Mose zur Stiftshütte kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür der Stiftshütte und der Herr redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule in der Tür der Stiftshütte stehen und sie standen auf, neigten sich ein jeder in seines Zeltes Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er zum Lager zurück. Aber sein Diener und Jünger Josua, der Sohn Nuns, wich nicht aus der Stiftshütte. Das ist jetzt eigentlich der entscheidende Vers, der letzte ist leider auch wieder zu unterst. Kann man es lesen dahinter? Ein bisschen klein und ein bisschen dunkel. Also jedes Mal, wenn der Mose in die Stiftshütte hineingegangen, in das Zelt hineingegangen, ist die Herrlichkeit von Gott, die Gegenwart von Gott, die Wolken runtergekommen. Und auch das ganze Volk Israel sind aus ihrem Zelt, vor ihre Zelt treten und sie sozusagen in den Eingängen von ihrem Zelt bleiben stehen. Im Sinn von Ehrerbietung, wo sie jetzt Gott gegenüberbringen, wenn der Mose ins Zelt geht und Weisung von Gott empfohlen. Nur einer ist nicht in der Tür von seinem Zelt gestanden. Der Josua. Der war nämlich mit dem Mose in der Stiftshütte gewesen, in der Gegenwart von Gott gewesen und wich nicht aus der Stiftshütte, ist dort geblieben. Und es zeigt etwas, wir haben es hier in der Lebensschule ein bisschen gesehen, beim David, oder die Sehnsucht nach der Gegenwart von Gott. Wo wir hier beim Josua sehen, die Sehnsucht nach der Gegenwart von Gott. Dabei zu sein, wenn der Mose, eigentlich hat nur der Mose da rein dürfen. Aber er ist eben wie der Jünger, heisst es hier, vom Josua gewesen, wo er von Mose war und hat, ist wie mit ihm zusammen in der Gegenwart von Gott gewesen. Was ist noch interessant, Der Josua wird hier, also nicht nur hier, aber hier ist es jetzt beschrieben, der Sohn Nuns. Also der Nun war sein Vater, der Vater von Josua. Und Nun, der Name Nun, jeder Name im Hebräischen hat ja eine Bedeutung, der heisst, für die zukünftigen Generationen da zu sein. Oder man könnte sagen, für die zukünftigen Generationen ein Segen sein. Und das ist etwas ganz Interessantes, wenn man sieht, der Josua wird als Sohn vom Nun beschrieben. Also das heisst, jedes Mal, wenn das die Hebräer gehört haben, haben sie gehört, der Josua ist der Sohn von dem, der für die zukünftigen Generationen ein Segen wird sein. Und es ist eine gewaltige Verheißung, die er hier hat. Er wird der sein, der das Segen, der das Mandat, und die Herrlichkeit, die vom Mose geruht hat, nachher wird weitergeben an weitere Generationen. Und sein Geheimnis, noch einmal, er war an der Seite von Mose. Er war dort, wo der Mose war. Er war nah an seinem Herz und dort so nah am Herz von Gott. Die nächste Stelle, die wir anschauen, ist im 4. Mose 11, 28 und 29. Da antwortete Josua, der Sohn Nuns, der dem Mose diente, von seiner Jugend an, daheim sitzt, und sprach: Mose, mein Herr, wehre ihnen. Aber Mose sprach zu ihm: Eiferst du um meinetwillen? Wollte Gott, dass alle im Volk des Herrn Propheten wären und der Herr seinen Geist über sie kommen ließe? Kurz der Zusammenhang, der Kontext, jetzt kommen wir nicht ganz nachher, wie die Aussage dort stand, kommt. Gott hat dem Mose gesagt, er soll Älteste vom Volk berufen oder rufen, wo er auch will, von seinem Geist auf sie legen. Der Mose hat nämlich auch ein Problem gehabt, dass er ein bisschen allein war und das Volk immer grösser ist geworden. Und nachher hat er ja einen Schwiegervater gehabt, der Mose, wisst ihr, wie der geheißen hat? Der Jethro, ja. Das war ein midianitischer Priester, heisst es. Also das heisst, er hat nicht zum Volk von Israel gehört. Ausländer war, sozusagen. Und dann war es eine Situation, in der sie in der Wüste waren und der Jethro ist ihn einfach auf Besuch am Mann und hat dann gesehen, wie Mose da all die Streitfälle vom ganzen Volk tut, als Richter sozusagen regeln. Wenn wir den erinnern. Und dann ist der Jethro gekommen und hat gesagt, du, Mose, das, was du da machst, ist ja krass. Das ist die Wüste total. Du musst doch nicht alles selber machen. Tu doch Leiter über 1000, Leiter über 100 und Leiter über 10 einsetzen und dann sollen die Rechtsfälle für dich klären. Dann kannst du nur noch die nehmen, die sie dann in den Schlag kommen selber, weil es gibt immer wieder eine obere Stufe und dann hast du nur noch die, die dann am Schluss die Leiter über 1000 nicht können selber regeln, die kannst du dann nachher noch klären. Und so hat das der Mose das nachher auch gemacht. Es ist aber interessant, wenn wir den gesamtbiblischen Kontext anschauen, dass sie eigentlich ein völlig bibelfremdes System eingeführt wurde, das vorher und nachher gar nie mehr erwähnt wurde und gar nicht einen grossen Segen gebracht hat. Und es ist interessant, dass hier im 4. Mose 11 eben in diesen Versen vorher nachher kommt, wie sich Gott das eigentlich vorgestellt hat. Das ist nur ein kurzes Internet so. Nämlich, dass Leute Älteste, ich glaube, es sind 70 Älteste gewesen, die wir rufen sollen, wo wir Gott vom Geist, von Mose, hören, Gott möchte den 70 Ältesten vom Geist, von Mose geben, aus dem See legen. Also nicht einfach den Heiligen Geist oder so, sondern vom Geist, von Mose, auf die 70 Ältesten. Und nachher rufen die 70 Ältesten, sie sollen kommen, und jetzt kommt die Gegenwart von Gott, und der Geist von Gott auf die 70 Ältesten und die kommen in Ekstase, in die Zukunft. Die kommen irgendwie, die merken, da passiert irgendetwas. Also zwei von denen, die sie haben gerufen, die sind nicht gekommen, die sind immer noch im Lager gewesen. Und nach diesen zwei sagt jetzt hier der Josua, du, Mose, das ist nicht recht, dass die nicht kommen. Dann muss man gar nichts sagen, oder man muss die holen, oder? Weil die haben nämlich jetzt im Lager auf die zwei, die nicht sie kommen, zu denen sind sie gegangen, aber die ist nämlich trotzdem gekommen.
Jetzt hat der Josua hier interveniert und hat gesagt, mein Herr, wer Ihnen? Aber jetzt, ich habe das Gefühl, dass da nicht sein, dass jetzt da im Volk plötzlich das da war, die hat das bekommen. Aber die Mose sagt nachher, ich verstehe meinen Willen, wenn Gott will, dass alle im Volk vom Herrn Propheten wären und der Geist über sie nachkommen. Also, das ist ein bisschen komplizierter Stimme hier. Eigentlich sagt der Mose da damit, eigentlich wäre es ja genial, wenn alle den Geist würden bekommen, wenn alle prophetisch könnten dienen. Und wir haben hier zwei Sachen drin, Ehre und Korrektur. Einerseits sieht man, wie der Josua der Mose anspricht. Mose, mein Herr, wehre ihnen. Also er spricht ihn als Herr an. Er tut seine Position als Diener zum Ausdruck bringen, als einen, der Mose dient. Und das Zweite, was man jetzt sehen wird, er bekommt eine Korrektur vom Mose. Das ist nicht eine dramatische Korrektur, aber doch sagt, ja, schon gut, du musst nicht für mich eifern oder so. Ist schon recht. Eigentlich wäre es ja toll, wenn das ganze Volk die prophetische Gabe würde bekommen. Das ist eigentlich das, was er ihm hier sagt. Und das sind wieder zwei Merkmale, die man da drinnen sieht. Das eine ist, es ist ein Ehren, ein Respekt vor dem Gesalbten vom Herrn. Und das andere ist eine Bereitschaft, Korrektur, Ermahnung anzunehmen. Und das ist etwas ganz Wichtiges in einer Vater-Sohn-Beziehung, dass die Bereitschaft da ist. Ehre und Respekt ist eigentlich wie die Erlaubnis, dass ich das auch Korrektur kann fliessen. Jemand, der nämlich nicht respektiert und nicht ehrt, der wird auch Mühe haben, nachher können, Ermahnung oder Korrektur zu empfangen. Und auf der anderen Seite, wenn Ermahnung und Korrektur empfangen wird, ist es ein Zeichen von Weisheit. Da kommen jetzt Sprüche, können jetzt ganz viele Zitate aus dem Buch von den Sprüchen bringen. Wer hört auf die Stimme vom Vater, der ist ein weiser Sohn. Der wird Erkenntnis vom Herrn gewinnen, der wird an Weisheit zunehmen. Wer aber den Rat vom Vater verwirft, ist ein Narr, ist ein Tor. Kann nicht hören, kann sich nichts sagen. Und es ist interessant, ich glaube, wenn ein geistlicher Vater merkt, da wird ihm Ehre und Respekt entgegengebracht, auf eine gute, ehrliche Art. Es setzt auch Bereitschaft frei von einem Vater, alles dem Sohn zu verschenken. Ich weiss, da ist jemand, der es empfiehlt. Da ist wie ein Ackerfeld, das parat ist, den Samen zu empfangen und wo wird Frucht bringen. Aber wenn die Bereitschaft nicht da ist, ja, dann ist es ein bisschen schwierig, das können auszuteilen, was man eigentlich auszuteilen hätte. Also die beiden Sachen sind ganz wichtig und hängen nach miteinander zusammen. Jetzt noch ein letzter Punkt. 4. Mose 14. 3 bis 10 und der Vers 30, Gottes Ordnungen. Warum führt uns der Herr in dies Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und Kinder und unsere Kinder ein Raub werden? Ist es nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Das ist wieder mal eine von den Stellen, wo das Volk am Rebellieren und am Jammern, am Ausrufen ist. Und einer sprach zu dem anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten und Josua, der Sohn Nuns und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten. Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nun nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns, fürchtet euch nicht vor ihnen. Aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte allen Israeliten. Also das ist jetzt eben der Moment hier, wo die Kundschafter sind zurückgekommen, 10 von ihnen, der negativ
Bericht gebracht haben und zwei, eben der Josua und der Kaleb, gesagt haben, mal, das können wir. Eben die zwei, die eben einen anderen Geist hatten, die gespürt haben und gewusst haben, was Gottes Wege und Gottes Absichten sind und auch Gottes Möglichkeiten sind. Und sie haben ihre Kleider verrissen. Das war ein Ausdruck von einer absoluten Empörung, von einem totalen Widerspruch zu dem, was jetzt hier abgeht. Also das Volk hat aufbegehrt, hat gesagt, wir machen jetzt dann eine Volksversammlung und wir wählen uns einen neuen Leiter und wir gehen zurück nach Ägypten. Das ist eigentlich beschlossene Sache. Der Mose und der Aaron und die können uns mal, oder? Jetzt haben wir langsam ein bisschen genug von denen. Und jetzt haben wir noch den Bericht gehört von diesen Kundschaftern, das Land können wir gar nicht einnehmen, das ist gar nicht möglich. Und der Josua und der Kaleb stehen hier auf und ermahnen noch einmal das Volk und sagen, mal, wir können das Land einnehmen, es ist ein gutes Land. Und der Herr hat uns das Land gegeben, die finden, die sind schutzlos, die haben gar nichts mehr, was sie sich daran haben können. Ihr müsst nicht Angst haben vor denen. Und jetzt der Vers 10, das ist natürlich relativ vernichtend, aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Also jetzt wird es langsam ein bisschen heiss, oder? Also es ist nicht nur, dass jetzt das Volk rebelliert, einen neuen Leiter wählen will und nicht lässt auf das, was der Mose sagt, nicht lässt auf das, was der Aaron sagt, nicht lässt auf das, was der Josua und der Kaleb sagen, sondern jetzt wollen sie geradezu noch steinigen. Also sie wollen sie töten. Also jetzt ist die Aggression und der Geist, der das Volk drin erlebt wird, offensichtlich. Und der Josua ist auch hier einer, der zu Mose, zu der Leiterschaft steht, der nicht von ihrer Seite weicht, der sich nicht vom Volk einschüchtern lässt. Er war ja niemand denn. Er hatte keinen Titel, keine Position, er war einfach der Diener von Mose. Er hatte nicht viel zu verlieren, oder? Der Mose war ja der, der angegriffen wurde. Er ist in Frage gestellt worden. Aber er stellt sich hier ganz klar zu seinem Leiter und sagt, ich gehöre hier dazu und tut sich selber damit eigentlich auch dieser Lebensgefahr aussetzen, dass sie irgendwann steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte allen Israeliten. Und ihr könnt die Texte selber weiterlesen, es ist nämlich nicht so toll, was nachher alles noch passiert ist. Gottes Gericht ist über das Volk gekommen, es sind ganz viele Leute gestorben. Aber Gott hat sich einmal mehr zu Mose und zu dieser Leiterschaft, die er gewählt hat, die er eingesetzt hat, gestellt. Jetzt schauen wir noch schnell zwei Sachen an. Das ist jetzt mehr so ein Ausfluss, wie nachher der Josua als Nachfolger von Mose ist ernannt worden und wie er nachher auch in der Autorität von Mose das Volk geführt hat. 4. Mose 27, 18 bis 23. Der Herr antwortete, hol Josua, den Sohn Nuns, der vom Geist erfüllt ist, und leg ihm deine Hand auf. Lass ihn vor den Priester Eleazar und die ganze Gemeinschaft treten und setz ihn öffentlich in sein neues Amt ein. Übertrage ihm einen Teil deiner Autorität, damit ihm die ganze Gemeinschaft der Israeliten gehorcht. Also der Mose hätte ja nachher nicht dürfen in das verheißene Land hineingehen. Das ist das, was der Oli vorhin gemeint hat, wo er nämlich dann das zweite Mal, wo sie an dem Felsen waren, wo das Volk nach Wasser geschrien hat, hat ihm Gott gesagt, sprich zu dem Fels, es soll Wasser rauskommen. Und das erste Mal hat Gott gesagt, schlag mit deinem Stock an den Felsen, das Wasser soll rauskommen. Der Mose hat gedacht, ja, das letzte Mal habe ich mit dem Stecken dran geholt, jetzt hole ich auch wieder mit dem Stecken dran. Und es ist tatsächlich Wasser rausgekommen, das zweite Mal. Aber Gott hat nachher den Mose ermahnt und hat gesagt, warum hast du nicht meinem Wort gehört? Er hat gesagt, du sollst reden mit dem Fels. Und wir erfahren dann erst viel, viel weiter, ich glaube, irgendwo im Korintherbrief, ist nicht der Paulus, der sagt, und der Felsen war Christus. Die waren lebensschuldig, wir haben das auch, Christus war vorher im Alten Testament ja auch irgendwo schon gegenwärtig gewesen und ist zwischen ihnen auch schattenhaft auftaucht. Hier ist es so eine von diesen Stellen, wo Christus auftaucht. Und darum hat der Mose nicht so dran schlagen, sondern eben mit ihm reden, mit dem Felsen. Und es ist das Bild, eben Christus ist die Quelle vom Leben, er ist die Quelle, wo das Wasser rausfließt. Eben so haben wir im Alten Testament viele schattenhafte Andeutungen auf Christus. Und hier ist es also darum gegangen, dass jetzt der Josua eben soll der Nachfolger werden, weil die Folge war, dass der Mose nicht gehorsam war, dass er selber nicht in das verheißene Land hätte dürfen und jetzt darum soll sein Nachfolger, der Josua, einsetzen. Also du kannst nur ein Nachfolger werden, wenn du ein Nachfolger bist. Josua war ein Nachfolger von Mose, ist ihm nachher gefolgt. Und weil er ihm nachher gefolgt ist, hat er auch sein Nachfolger sein können. Das ist ein kleines Wortspiel, aber interessant, oder? Jetzt gehen wir jetzt verlassen wir das Buch, die fünf Bücher Mose, und ganz kurz noch ins Josua-Buch hinein. Und wir sehen jetzt hier, wie sich die Verheißungen und all das, was der Mose über dem Josua ausgesprochen hat, in Aktion kommt. Zu Josua sagte der Herr, aber ab heute will ich dich zu einem bedeutenden Mann in den Augen der Israeliten machen. Alle sollen wissen, dass ich mit dir bin, wie ich mit Mose war. Also der Mose hat Josua die Hände aufgelegt und hat ihn zu dem Nachfolger gesetzt. Und hat ihm sein Mandat sozusagen übertreibt. Und es ist wichtig, dass wir das sehen, wenn es hier jetzt um die Nachfolge von Mose geht. Das ist nicht einfach irgendeine Schnellschussordination. Ja, jetzt brauchen wir noch einen neuen Leiter, wer könnte da in Frage kommen? Ja? Nein, aber... Sondern die Ordination, sozusagen die Einsetzung von Josua etwa, eine 40-jährige Vorbereitungsgeschichte. Weil Josua der treue Jünger war, der Jünger war von Mose und immer an seiner Seite war, hat Gott ihm das gleiche Mal nachkommen gerne in einem Mose gegeben. Es war ein langer Weg. Und er sich als treue Wesen hat und er dem Mose gedient hat, wo er nicht von der Seite von Mose gegriffen ist. Und das hat bei ihm das Herz gebracht. Und das Mandat für keine gleichen Demut. Das heisst, der Mose sei der demütigste Mann gewesen. Der Josua hat die gleichen Demut, die gleichen Autorität nachher laufen wie der Mose selber. Und Gott selber stellt sich jetzt hier zum Josua auf genau die gleiche Art, wie er sich zum Mose gestellt hat. Josua 8,35, jedes einzelne Gebot, das Mose ihnen gegeben hatte, las Josua den versammelten Israeliten vor, auch den Frauen und Kindern und Ausländern, die unter den Israeliten lebten. Also hier, jetzt ist der Mose gestorben gewesen, jetzt ist der Josua alleine, jetzt ist er der Anführer vom Volk. Und was macht er? Er erzählt dem ganzen Volk die Worte, die er von Mose gehört hat, die er von Mose überkommt und gibt sie am Volk weiter, am ganzen Volk, auch den Kind. Und jetzt haben wir das, was wir vorher gehört haben, oder? Der Sohn Nuns, der die nächste Generation im Auge hat, der die nächste Generation segnet, wo es einen Transfer gibt von Segen, von Herrlichkeit, von Autorität, von einer Generation zur nächsten. Und die nächste Generation bevollmächtigt ist in dem, dass sie das Wort vom Herrn, das Wort von Gott überkommen, genährt werden mit dem Wort von Gott, ist auch die nächste Generation gesegnet und kann im Gehorsam Gott gegenüber leben. Und wir haben, wie gesagt, das ist wirklich ein geistliches Prinzip, das ist nicht irgendeine alttestamentliche Geschichte. Wir haben genau das Gleiche im Leben von Jesus. Seine Jünger, die nach an seiner Seite sind, die ihm nachfolgen und die durch das bevollmächtigt werden. Wo sie nachher den Geist bekommen, wo Jesus sein Geist war.
Und die Anführer werden, die Leiter werden von dieser ersten Gemeinde in Jerusalem. Wir haben andere Beispiele im Alten Testament. Eine Ruth, die nicht weicht von der Seite von Naomi. Man sagt, ich gehe nicht von dieser Ecke. Das war eine Ausländerin, eine Moabiterin. Man sagt, mein Gott ist, dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Gott, dein Gott ist mein Gott. Und mein Volk geht mit dir, der Weg, ich weiche nicht von deiner Seite, das ist das Geheimnis. Eine Elisa, die nicht von der Seite weicht von Elia, die sagt, ich bleibe bei dir dran, der hat mir mal weggeschickt. Sagt, ich bleibe da. Elisa sagt, ich gehe nicht weg. Ich will die gleiche Salbe, ich will die gleiche Autorität, die du hast, will ich auch. Und dann hat es einen der Nachfolger von Elia geworden. Paulus haben wir vorhin schon erwähnt, der sich in einen Timotheus multipliziert hat, der sich in einen Silas multipliziert hat, in einen Barnabas. Seine geistlichen Söhne, die nachher das Mandat in der gleichen Autorität ausführen. Das, sagt dem Timotheus, was du von mir empfangen hast, das geht weiter an die nächste Generation. Und dort wieder sollten die, die treu sind, wieder jemanden weiterzugeben. Es ist ein gewaltiger Wert, der 2. Timotheus 2, Vers 2, das sind 4 Generationen erwähnt. Der Paulus, wo sein Sohn, sein geistlicher Sohn und Timotheus anvertraut, und Timotheus, der wieder anderen geistlichen Söhnen anvertraut, der wieder fähig sein anderen anzutrauen. So kann das Wort von Gott, so kann das Segen von Gott, so kann Gnade von Gott über Generationen weitergehen. Und das Volk kann in dem aufstehen und kann gesegnet sein. Und wenn das fehlt, und die Beispiele haben wir im Alten Testament auch, wenn das fehlt, wenn das Wort nicht mehr weitergegeben wird, wenn niemand mehr das weitergibt, wenn niemand mehr ihre Sohnschaft ist, der etwas empfängt von einem Vater und wieder selber zu einem Vater Jesus weitergibt, dann verweist das Volk. Und es ist passiert mit dem Volk Israel, wo der Josua gestorben ist. Es ist ein jeder Tat, was ihm gefiel. Und niemand hat mehr nach Gott gefragt. Und dann hat Gott die Richter erwählt. Und dann ist erst das mit dem König gekommen. Und wir haben gesehen, wie David, und die Sehnsucht hatte, mit dem David ist das Wort, die Wahrheit, die Gebot wieder aufgerichtet worden. Und das Volk ist wieder in den Segen und in die Ehrlichkeit hineingekommen. Aber wir haben auch gesehen, wo David wieder ist vor war. Dann ist es wieder hinterhergegangen, weil das Wort nicht mehr weiter ist. Dann haben sie wieder an Götzen angebetet, haben sie wieder an Aschea und Baal verehren und es ist wieder hinterhergegangen und Völker, die anderen sind gekommen und haben es angegriffen, das Volk Israel und verschleppt die Gefangenschaft, es ist zerstört worden. Und das ist bei uns auch so. Und wenn wir nicht mehr in diesem Wort sind, wenn wir nicht in diesen Ordnungen sind, wenn wir nicht mehr dass er so ein Pfeil aus der nächsten Generation weitergeben hat, ein wahlloses Volk. Und ich glaube, es ist ein Geheimnis, das Gott uns hier schenkt, dass es eben nicht einfach über das System läuft, sondern dass es eben über die Beziehung läuft, über die Vaterschaft und Sohnschaft läuft. Und das Geheimnis, das Gott wieder möchte aufrichten, das ist so wie Unordnung. In unseren Gemeinden, Land auf, Land ab, in der westlichen Welt vor allem, und ich glaube, Gott ist dran, die Ordnung wieder aufzubauen. Vater, und ich danke dir.
Das ist doch entspannend. Ich will nicht nochmal reden, aber ich habe gemerkt, dass manchmal in uns das überkommt, so, wenn wir noch Sachen hören, die wir am Weg und vielleicht von neu hören, was muss ich jetzt machen? Wie komme ich jetzt dort her? Und ich bin eigentlich an einer Konferenz, das ist über 2 Jahre her, habe ich der Franz begegnet und ich bin zwar berührt gewesen, habe ich gemerkt, es hat mir so gut getan, was ich empfangen habe. Aber dann bin ich vor ihm gestanden und also habe gesagt, ja, und wie geht jetzt das? Und dann bin ich dann so entspannt zu sein, jetzt habe ich fast so Kribbeln gemacht. Dann habe ich einfach angefangen, mir Antworten gegeben und mir einfach gesagt, schau, es kommt gut. Und wir sind einen Weg gegangen, Gott geht mir diesen Weg an. Und das, was ich schon gekannt habe, das sind du schon nicht mehr wie gekämpft. Oder so. Ich habe nur gesagt, das Erste, was ein Sohn, wo manchmal eine Weise fragt, so wie die Weise denkt und weiss ist, was muss ich jetzt tun? Was muss ich jetzt machen? Ich werde euch einfach das zusprechen, wir müssen jetzt nichts machen, nichts können, nichts leisten. Sondern so ein Sein ist einfach ein Sein, ein Annehmen, Danken, dass es das darf sein. Und ich habe gemerkt, ich habe mir eigentlich so viel Stress gemacht in meinem Leben, weil ich es nicht verstanden habe. Das ist für mich das Geschenk, um zu merken, dass ich gar nicht muss, wie etwas machen, um dort hinzukommen. Klar, der Gehorsam oder das, was Gott sagt, annehmen. Aber ich habe manchmal das Gefühl gehabt, jetzt muss ich irgendwie nicht drin, oder jetzt muss ich möglichst aufpassen, dass ich auch nichts falsch mache. Und wenn wir dürfen Söhne sein oder Kind sein von Gott, dann können wir uns eigentlich entspannen. Dann können wir uns entspannen. Ein Kind fragt mich jeden Morgen, oh, darf ich noch zu der Familie gehören? Oder fragt mich jeden Morgen, haben wir noch genug zu essen? Oder was muss ich noch machen? Ja, wie muss ich perfekt sein? Oder hast du genug Geld auf dem Konto? Es gibt manche Situationen, wo die Kinder so Sorgen machen, aber eigentlich ist dann nie etwas durcheinander gekommen. Ja, manchmal in den letzten Jahren, wie das prophezeit, oder mir selber oder in der Gemeinde ausgesprochen, es kommt eine neue Ordnung. Und die Ordnung ist eben nicht von etwas Äußerliches, wo irgendwie kommt und der Andreas sagt, es fängt uns so ein und so, sondern es fängt wirklich da an, dass wir uns entspannen und wirklich wie ein Kind sein. Und das, was wir jetzt hören, dürfen wir einfach essen und nehmen. Der Verstand muss nicht zuerst alles verstehen. Und ich würde sagen, entspann dich und lass dich in die Arme von deinem Vater fallen und sag, ich tue nichts mehr selber. Mir kommt noch eine Situation in den Sinn, wo ich in Lehrbe war, so schon recht von her. Da war ich im Praktikum und bin eigentlich in der Schule war schon die Ausbildung immer eigentlich gut gewesen. Es hat mir nie viel Mühe gemacht. Und im Praktischen bin ich einfach sehr, ja, das ist mir leicht gefallen, habe ich auch gerne gemacht. In diesem Praktikum hat es immer Noten gegeben, oder eine Praktikumsleitung. Und nachher habe ich nie viel wie gerühmt worden oder so in diesem Praktikum. Und dann ist in diesem Praktikum war es dann, gewesen, dass es recht schwierig war. Also es war eine sehr schwierige Arbeit, gewesen, komplex. Und ich war verunsichert gewesen, aber ich habe mir auch vorher immer angewöhnt, dass ich lehre, indem ich abschaue. Aber nicht zu den Leuten hergehen, weil Gott darin gelernt hat, wenn ich schief kann. Weil ich weiß auch nicht gewusst habe, wer ich bin. Und manchmal nicht gewusst habe, wie ich frage oder wie bin ich ängstlich gewesen. Und in diesem Praktikum war es dann so, dass ich manchmal Sachen gemacht habe, ohne dass sie dabei waren und gesehen haben, dass ich es mache. Also nicht bei allen Sachen, aber einfach, ich war nicht unsicher gewesen, der Stationsleitung gegenüber. Habe ich das Gefühl gehabt, ich soll mit ihr umgehen, sie ist etwa sehr und direkt war. Und manchmal habe ich mich einfach gescheucht. Und bin dann ausgegriffen, also darum habe ich gegangen, jemanden zu holen, der mir zuschaut. Und eigentlich, im Nachhinein habe ich es verstanden, dass das nicht gut war, schon fahrlässig. Auf der anderen Seite habe ich es können, das haben sie auch gesagt. Und dann haben sie mir aber ungenügende Noten gemacht. Dann ist für mich nicht die Welt zusammengefallen, weil ich nicht ich will mich immer ungeliebt sein, sondern weil ich nicht verstanden habe, zuerst, warum mache ich das? Haben sie mich nicht gern? Oder bin ich so falsch? Oder haben sie alles falsch gemacht? Nein, sie sagt nicht, du hast nicht alles falsch gemacht. Aber wir haben dir gesagt, du müsstest uns holen. Wir wollen zuschauen. Ich habe gemerkt, dass es etwas, was mir auch schwer gefallen ist, immer wieder. Ja, wie in dieser Sache jetzt tun kann, wie sie es selber lernen. Nicht, weil mir das jemand gesehen hat oder weil ich halt wollen stark sein, sondern weil ich irgendwie mein Geschenk habe. Und ich nicht gewusst habe, wie geht mit dem um. Und weil jemand einem zuhört, dann wird offenbar, wo du unsicher bist. Und so merkt es manchmal, an mir selber, wenn ich so das Beziehen zu Autoritätspersonen oder die anderen Situationen, ich denke, wir können locker sein. Ich sage jetzt das nicht, ich müsste es können, aber es ist mir einfach jetzt in diesem Zusammenhang nicht Sinn gekommen. Auf der einen Seite, was muss ich jetzt tun? Auf der anderen Seite, ich muss es dann können, bevor man jemanden zuschaut. Oder ja. Und eigentlich ist das wie, ich bin allein und ich kann mich nicht wie auftun, ich kann es nicht zulassen, das andere müsste nicht führen und leiten. Und in dieser Situation dann war es für mich sehr hart gewesen, weil ich es im Moment nicht verstanden habe, was mich demütigt hat. Aber nachher habe ich gemerkt, sie haben das Richtige gemacht. Obwohl sie vielleicht noch ein bisschen feiner hätten sagen oder so. Es ist für mich auch ein bisschen ein Hammer gekommen. Aber sie haben mich auch mal in etwas reinlaufen, wo andere, die nicht in der Ausbildung waren, nicht haben gemacht. Ich bin heute oder ein paar Jahre, ein Jahr oder so, nachher ihnen auch dankbar gewesen, dass ich erwacht bin und gemerkt habe, ich muss nicht Sachen wie selber machen. Oder ich muss mich auch nicht zurückziehen von Autoritätspersonen, sondern ja, ich muss nicht zuerst gut können, bevor ich ja, irgendwie mich zeigen kann oder so. Das sind jetzt alles auch Beispiele, auch das von Joshua, wo wir jetzt genau wissen, wie es aussieht, wie es dann ist ausgegangen. Aber wir und wir müssen jetzt hier, und wir können einfach mit dem Herz uns auf einen Weg machen. Und wir werden genauso Sohn sein, und Kind sein, und das zuzuhalten, dort, wo wir weisen, reagieren, das zu verlassen. Das ist nicht etwas, wo nur die Eltern lernen, die anderen nicht.